Aber selbst in Versammlungen mit einem erheblichen Anteil an erfahrenen Mitgliedern, wie der Frankfurter Nationalversammlung und der verfassunggebenden Versammlung in Paris, waren viele über den holprigen Gang der Dinge enttäuscht. In Bezug auf die Frankfurter Nationalversammlung überlegte der Österreicher Schuselka, ob das Problem nicht vielleicht die Langweiligkeit war, die sich als drückende Atmosphäre über die Stadt gelegt hatte, in der seit dem Ende der napoleonischen Kriege der Bundestag des Deutschen Bundes tagte und mit seinem diplomatischen Leichengeruch nun die Luft vergiftete. Daran schloss Schuselka den ernsteren Gedanken an, dass die Zaghaftigkeit des Parlaments möglicherweise die Zögerlichkeit von Männern widerspiegelte, die an ihre eigene Macht nicht glaubten. In ihrer Geschichte der Revolution von 1848 in Frankreich stellte Marie Dagout bei der Pariser verfassunggebenden Versammlung denselben Mangel fest. Ihr habe ein Bewusstsein ihrer eigenen Stärke gefehlt. Der vielleicht überraschendste Aspekt der neuen Parlamente von 1848 war, dass sie sich zumeist als überwiegend konservativ herausstellten. In Frankreich war der Anteil der Wahlberechtigten von einem auf 23,1% der Bevölkerung gestiegen. Und dennoch wurden die alten Eliten nicht hinweggefegt, stattdessen wurde ihre politische Dominanz sogar gefestigt. Rund ein Fünftel der Abgeordneten der verfassunggebenden Versammlung hatten, wie etwa Alexis de Tocqueville, schon im Parlament der Julimonarchie gesessen. Über ein Drittel hatte vor 1848 Staatsämter oder Verwaltungsposten bekleidet. Insgesamt zwei Drittel der neuen Abgeordneten hatten einen Treueeid auf Louis-Philippe geschworen und rund drei Viertel wären unter dem beschränkten steuerlichen Wahlrecht der Julimonarchie wahlberechtigt gewesen. In der Frankfurter Nationalversammlung sah es ähnlich aus. 83% der Abgeordneten hatten dem Staatsdienst angehört. 56% von ihnen taten es zum Mandatsantritt noch immer. Und dies war keine deutsche Besonderheit. Ähnliches galt auch für das niederländische Parlament, wo der Anteil der Beamten 46% betrug. Von den Pariser und Frankfurter Abgeordneten war nur einer von 20 vor 1848 wegen politischer Vergehen mit dem Gesetz in Konflikt geraten. Ein Grund für diese Kontinuität lag in der Wählerschaft von 1848, die zwar ausgedehnt worden war, aber immer noch nicht wirklich universell war, nicht einmal was die Männer betraf. Mehrere der umgewandelten Landtage des Habsburgerreichs nahmen ein hybrides Wahlrecht an, das alte, korporative Elemente mit der Repräsentanz neuer Interessen wie Städten, Handel und Universitäten verband. Das für den österreichischen Reichstag angenommene Wahlrecht sah vor, dass alle selbstständigen Arbeiter wählen durften, sofern sie einen Aufenthaltsnachweis für das vorangegangene halbe Jahr vorlegen konnten. Damit waren viele von ihnen ausgeschlossen, denn die meisten Arbeiter in Wien zum Beispiel waren Wanderarbeiter oder Zuwanderer oder besaßen keine Papiere und konnten ihren Aufenthaltsort nicht nachweisen.